Ich finde es immer sehr spannend, bei einem Besuch in Holland durch die großen Fenster ohne Gardinen in die Häuser zu schauen. Man kann den Bewohnern beim täglichen Leben zuschauen, was für eine Transparenz. Aber möchte ich so wohnen? Und damit herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Und zu unserer neuen Folge zum Thema Transparenz. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Eigentlich hat Transparenz ja einen guten Ruf. Klar, hell, alles ist für alle sichtbar. Aber wenn man genauer hinschaut, dann muss die Transparenz nicht nur positiv sein. Natürlich ist es schön, wenn es so viele Informationen gibt, dass alle alles verstehen können. Aber wenn es zum gläsernen Bürger führt, dann gehen bei den meisten von uns die Alarmglocken an. Und sicher ist es gut, wenn wir alle nötigen Faktoren ganz einfach einsehen können. Aber wenn wir mit Details förmlich zugespammt werden, dann sorgt das eher für Verwirrung als für Durchblick. Doch bevor wir uns mit der Transparenz in der Kommunikationswissenschaft und der Juristerei beschäftigen, blicken wir mit Professor Dr. Jürgen Wiener auf und durch die großen Fenster. Er ist Kunsthistoriker und beschäftigt sich im Kunsthistorischen Institut der Heinrich-Heine-Universität mit Baukunst. Ich wollte von ihm zunächst einmal wissen, seit wann es die Idee der Transparenz in der Architektur überhaupt gibt.
Es ist ein modernes Phänomen und als modernes Phänomen kann man das relativ klar datieren, ne? Denn es setzt einfach technologische Entwicklungen der Glasproduktion voraus. Ziemlich genau um 1900 hat man eine Ziehglastechnik entwickelt, die ununterbrochen aus dem Ofen herausgezogen werden kann und man schneidet sie dann stückweise ab. Das ist zum ersten Mal deutlich größere Glasformate möglich gewesen sind. Und dann geht es dann einfach los und relativ früh, ein berühmtes Beispiel ist die Fabrik von Steif Knopf im Ohr. Dann ganz wichtig, dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg die große Werkbundausstellung in Köln, wo Walter Gropius Gebäude mit viel Glas vorstellt. Mehr oder weniger gleichzeitig hatte eine Fabrik in Ahlfeld an der Leine, nähe von Hannover, gebaut, eine Schuhleistenfabrik, die auch eine komplette Glasfront hat, bei der ich aber sagen würde, ja, transparent insofern, als man durch diese Glasfront auf die Gebäudeteile dahinter gucken kann, aber dann ist halt einfach auch eine geschlossene Wand, die vollkommen opak ist und undurchdringlich ist.
Das heißt, diese Transparenz, die wir jetzt erleben, also die ja nicht nur die von außen nach innen betrifft, sondern auch ja sogar in die Büros hineingeht, ist eine ganz neue Entwicklung?
Das ist der entscheidende Wendepunkt bei all dem. Das ist dann in den 20er Jahren und ist im Grunde nur eine Idee. Und da, glaube ich, muss man zwei Dinge unterscheiden, wenn man von Transparenz spricht, nämlich die Transparenz von innen nach außen oder von außen nach innen oder beides. Und bei den Überlegungen von Mies van der Rohe, der tatsächlich da eine überragende Rolle gespielt hat in diesem Prozess, ist es so, dass es eigentlich mehr darum geht, optisch den Raum innen in den Außenraum, in den Stadtraum oder auch in die Landschaft hinein zu erweitern. Wenn es in der Innenstadt ist, natürlich wie in Berlin, eine extrem verdichtete Bebauung, alles enorm beengt, dann entwickelt das eine Weite, die gar nicht in irgendeiner Form noch metaphorisch die Transparenz zu verstehen ist, sondern tatsächlich als Sichtbarkeit über die Raumgrenze hinaus.
Jetzt ist ja diese Transparenz und dieses Verschmelzen von innen und außen sehr reizvoll, wenn es sich um ein Haus im Grünen handelt, was keiner einsehen kann. Wenn man ein Bürogebäude hat, wo Hinz und Kunst draußen vorbeigeht und sieht, was ich tue, ist das Gefühl ja ein anderes.
Ja, es gibt ein sehr frühes, schon etwas gespenstisches Beispiel in der tschechischen Stadt Zlin, aus der dann die berühmte Schuhfabrik Bata, da hat einer in den 30er Jahren ein Hochhaus gebaut, das jetzt nicht so transparent ist, aber auf einer Ecke ist ein Fahrstuhl und der ist komplett durchsichtig und da, wo dieser Fahrstuhl mit dem Bürogebäude verbunden ist, konnte man auch durchgucken. In diesem Fahrstuhl saß der Firmenchef. Und der konnte beliebig vom ersten Stock bis nach oben zu jeder Tageszeit ändern, wie er wollte und gucken, ob die Arbeitsprozesse so laufen, wie er sich das vorstellt. Also das wird zu einem Kontrollinstrument schon ganz, ganz früh. Ne? Mhm. Also Transparenz heißt Beobachtung. Ne? Ja. Ne? Das muss man sich auch klar machen. Aber Transparenz könnte auch das Gegenteil sein. Das heißt, wir wollen, dass wir beobachtet werden können. Das ist das berühmteste Beispiel, der Deutsche Bundestag. Eben dieses berühmte alte Bundestagsgebäude, das dann eben bis in die 90er Jahre genutzt wurde, bevor dann dort in Bonn ein Nachfolgegebäude von Benisch entstanden ist, das noch gläserne war, aber dann quasi nicht benutzt wurde, weil dann der Umzug nach Berlin war. Jedenfalls da war wirklich in Bonn für den neuen Bundestag das ganz programmatisch ausgegeben, die politischen Entscheidungsprozesse, die müssen wirklich sichtbar sein. Und Leute können sich außen an das Parlamentsgebäude und ans Parlament, sich an die Glaswände stellen und können reingucken, was drinnen passiert. Als sozusagen radikales Gegenbeispiel zu einer Politik, zu einer autoritären, von einer einzigen Person oder von wenigen Personen bestimmten Politik im Nationalsozialismus. Ne?
Aber das hatten wir ja in anderen Ländern auch schon früher. Also ich denke jetzt an Holland, wo ja wir oft staunend vor den Häusern stehen, die mit großen Fenstern und ohne Vorhänge quasi ihr Leben allen präsentieren.
Ja, also in Holland hat es eine ganz lange Geschichte, also lange bevor das Zieh- und Flachglas entwickelt wurde. Die mussten sich dann eben mit mundgeblasenem Glas, Putzenscheiben und sowas begnügen, aber mit sehr, sehr großen Fenstern, also regelrechte Raster, wo zwischen den Fenstern einfach nur noch Stützen und oben drüber noch Träger sind für die nächsten Stockwerke. Das hat etwas mit der Geschichte der Bebauungsdichte zu tun. Also Amsterdam ist so ein Musterbeispiel dafür. Denn die Häuser sind wahnsinnig schmal. Das gilt ja auch für zum Teil in den Niederlanden bis heute für Einzelfamilienhäuser, die relativ schmal sind. Und weil sie schmal sind, um dann eine gewisse repräsentative Raumgröße hinzubekommen, hat man Tiefe gebraucht.
Ja, ja.
Und um diese Tiefe noch irgendwie vernünftig belichten zu können, macht man vorne zur Straße hin oder zum Kanal hin diese großen Fenster, um bis hinten durch belichten zu können. Ne? Weil man keine Chance hat, nach links und nach rechts Fenstern anzubringen.
Ja, in den 70ern ist es doch mal wieder ein bisschen zurückgegangen mit der Transparenz. Oder erinnere ich das falsch? Also ich hatte das Gefühl, während zu Anfang des Jahrhunderts war es heller in den Gebäuden. Ja. Und dann wurden die Fenster kleiner. Ist das jetzt quasi die Antwort auf die Ölkrise gewesen? Oder?
Ja, also ich meine, das kam dann auch so im Zuge dessen, was man mal Postmoderne genannt hat. Ne? Die Moderne war eben eine transparente, eine ganz stark gläserne oder ich sag mal Beton, Stahl, Glas bestimmte Architektur. Und mit der Postmoderne gab es ja ganz klare, bewusste, gezielte Referenzen auf vormoderne Architektur. Das konnte Renaissance-Architektur, das konnte antike Architektur sein. Die mussten sich ja auch irgendwie mit dem, was drumherum ist, arrangieren.
Transparenz in der Architektur ermöglicht den freien Blick und Beobachtung und Kontrolle. Und neben den technischen Möglichkeiten ist es immer auch eine Frage des Zeitgeistes, ob die Gebäude mehr oder weniger transparent gebaut werden. Das verhält sich im Journalismus ein wenig anders. Hier ist schon seit vielen Jahren klar, dass der einfache Journalismus, der die Pressemeldung von Parteien, Institutionen oder Vereinen nur wenig bearbeitet abdruckt, schon lange nicht mehr State of the Art ist. Das sagt Professor Dr. Christiane Eilders. Die Kommunikationswissenschaftlerin der Heinrich-Heine-Universität ist Direktorin des CAIS, des Centers for Advanced Internet Studies. Auch wenn die Worte Transparenz und Skandal ganz eng zusammengehören, Transparenz und nicht der Skandal ist für sie das Ziel des Journalismus.
Dann hat sich der investigative Journalismus entwickelt, um dieser vermeintlich kritiklosen Handhabung von PR-Mitteilungen etwas entgegenzusetzen und zu sagen, nee, wir haben eine Aufgabe, nämlich Kritik und Kontrolle. Und diese Aufgabe kann man nur wahrnehmen, wenn man auch Gegenwiderstände, Missstände aufdeckt. Das ist besonders häufig in der Politik der Fall. Da wollen Leute ihr eigenes Fehlverhalten nicht so gerne öffentlich machen und dann braucht es kritischen, sehr kritischen Journalismus, der eben auf eigene Faust Missstände entdeckt und das dann auch belegen kann. Und dann kommt das als Skandal in die Öffentlichkeit. Mhm. Skandal ist sozusagen die Aufdeckung oder ein aufgedeckter Missstand. Das Ziel ist aber nicht, Skandale zu produzieren, sondern das Ziel ist, Missstände aufzudecken.
Und sind dafür alle Methoden gerechtfertigt? Also ich denke jetzt an die Ibiza-Affäre.
Mhm. Nein, absolut nicht. Das wird dann international sehr unterschiedlich gehandhabt. In den USA ist man da skrupelloser und gibt auch gerne Geld für Informationen. So Scheckbuchjournalismus würde das dann heißen. In Deutschland ist man da sehr viel zurückhaltender. Aber auch in Deutschland, wir kennen ja hier die Wallraff-Aktionen, auch in Deutschland gibt es Sachen, die eigentlich illegal sind, nämlich Undercover-Recherche und so weiter unter falschem Namen. Die haben aber auch dann in Deutschland ihr Publikum gefunden und werden eigentlich im Nachhinein, wenn der Skandal mal da ist und wenn dann politische Veränderungen stattfinden oder ein Unternehmen sich anpasst, dann finden das alle gut.
Aber zum Beispiel nochmal die Ibiza-Affäre, also das ist ja eine österreichische Affäre gewesen, 2019, aber ist ja in Deutschland aufgedeckt worden. Mhm. Und man hat ja jemandem wirklich eine Falle gestellt.
Ja, war ein Skandal auf jeden Fall.
War ein Skandal, genau. Danach war ja auch eine Transparenz da, aber das ist jetzt vielleicht keine gute Kategorie, aber es scheint mir immer so ein bisschen unfair.
Ja, das ist es sicher. Sozusagen Informationen gegen Widerstände rauszukriegen, erfordert häufig Mittel, die nicht ganz so astrein sind. Und das kann unfair sein. Das ist in den Konsequenzen auf jeden Fall gemeint. Das zerstört Karrieren und alles Mögliche.
Aber würden Sie aus Ihrer Sicht als Medienwissenschaftlerin oder Kommunikationswissenschaftlerin sagen, das ist akzeptabel, das ist den Preis wert?
Das müsste man im Einzelfall entscheiden. Also bei der Ibiza-Affäre würde ich sagen, ja, das war den Preis wert, weil das ist ein so massives Zusammenkommen von Fehlverhalten auf Medienseite und auf Politikseite, dass das unter allen Umständen aufgedeckt werden musste. Und dass das allen eine Warnung sein sollte, das weiter so zu machen. Aber stellen Sie sich die Alternative vor, man würde all diese Sachen aus Angst, dass man zu weit geht und irgendjemand unfair behandelt, niemals erfahren als Öffentlichkeit. Eine Gesellschaft lernt ja auch aus den Fehlern ihrer Eliten. Das halte ich für absolut unabdingbar, dass der Journalismus das aufdeckt.
Das finde ich spannend. Glauben Sie, dass die Gesellschaft wirklich lernt oder glauben Sie nicht, dass man lernt, cleverer zu sein bei dem illegalen Tun?
In jedem Fall wäre es ein Lernprozess. Also die einen lernen cleverer zu sein und die anderen denken, das ist ja Wahnsinn, dass wir noch Leute mit SS-Vergangenheit als Parteiführer haben oder als Unternehmensführer. Das ist ja schon eine Sache, die die Gesellschaft erfahren muss, die gerade die jungen Leute gar nicht erwarten, weil die einfach nicht mitgekriegt haben, wie wenig Elitenaustausch passiert ist nach dem Nationalsozialismus. Da glaube ich schon, dass die Gesellschaft lernt. Aber das betrifft nie alle, sondern manche werden einfach nur cleverer. Die Leute sind nicht bessere Menschen geworden, sicherlich. Aber die Aufdeckungsgefahr ist gerade im Zeichen von Digitalisierung schon größer geworden. Ja. Das heißt, die Leute wären gut beraten, da irgendwie sich anständiger zu verhalten. Oder es besser zu verschleiern, wenn sie sich unanständig verhalten. Aber natürlich, wir haben viel mehr Öffentlichkeit, viel mehr Whistleblower in den Unternehmen, in den Parteien und so weiter. Man kann nicht so einfach irgendwas unter den Teppich kehren.
Ja. Zerstört das auch so ein Vertrauensverhältnis, Absolut. Diese Angst vor den Whistleblowern?
Ja, es zerstört vor allem Institutionenvertrauen. Diese häufige Skandalisierung, weil Medien natürlich darauf ansprechen, weil das die Auflage steigert oder die Reichweite steigert, zerstört das teilweise das Institutionenvertrauen und das ist natürlich eine ungewollte Nebenfolge. Das heißt, man vertraut der Politik nicht mehr, weil man gesehen hat, dass es Politiker und Politikerinnen gegeben hat, die ihre Amtspflichten verletzt haben oder so. Das wäre jetzt blöd und dazu gibt es durchaus Untersuchungen, also führt Negativismus in der Berichterstattung zu Vertrauensverlust in Institutionen. Ja, das kann passieren, da gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten von journalistischer Seite dem entgegenzuwirken und dann kann man sagen, das sollte das Vertrauen nicht zerstören, sondern wir decken ja auf, wer sich nicht gut verhält und das sind sozusagen Ausnahmen, sonst wäre ja die Medienlandschaft voll davon. Also es ist alternativlos. Missstände aufzudecken ist einfach alternativlos. Sie nicht aufzudecken, damit die Leute mehr vertrauen, ist ja nicht die Lösung.
Wenn wir das Thema Transparenz jetzt nochmal weiterfassen, Sie als Sozialwissenschaftlerin da drauf schauen, ist es für eine Gesellschaft gut, wenn jeder alles wissen kann? Sollte jeder alles wissen können?
Grundsätzlich ja. Wir sind Bürger und Bürgerinnen einer Demokratie und sollten so über so viel Informationen verfügen, wie wir brauchen, um mündige Wahlentscheidungen zu treffen, um auch Eliten auszutauschen und so weiter. Es gibt aber Situationen, in denen ein zu viel an Transparenz Kompromisslösungen erschweren und Koalitionsbildungen erschweren. Also es gibt Bereiche von Politik, wo Öffentlichkeit erstmal dazu führt, dass keine Lösungen gefunden werden können, weil niemand sich traut zu sagen, ja, hier gehen wir dann mal ein bisschen zurück von unserer Maximalforderung. Wir wissen ja, wir brauchen Koalitionspartner, mit denen muss man ins Gespräch kommen, auch wenn wir vorher gesagt haben, auf keinen Fall werden die Steuern erhöht oder auf keinen Fall werden die Steuern gesenkt. Da muss man verhandeln. Und das ist häufig passiert, das im Arkanbereich, so dass die Öffentlichkeit nicht sofort erfährt, welche Deals dann zustande gekommen sind. Weil die Öffentlichkeit will keine Deals, sondern die haben jemand gewählt. Da wollen sie, dass das Programm 1:1 durchgesetzt wird. Und das geht natürlich nicht.
Das ist ja naiv.
Ja. Also. Naja, das geht einfach nicht, aber die Öffentlichkeit soll sozusagen nicht eine Konsensfindung behindern, dadurch, dass gleich ein Aufschrei irgendwie stattfindet. Und da wird natürlich häufiger was durchgestochen, gerade durch Social Media. Das erschwert die Sache extrem.
Umgekehrt, wie wichtig ist Vertraulichkeit für eine Gesellschaft?
Ja, Vertraulichkeit ist dann wichtig, wenn es darum geht, von zwei Positionen sich aufeinander zuzubewegen und sich anzunähern. Und da sind Kompromisse nötig. Und dann werden auch Deals gemacht, nicht nur zwischen zwei Parteien, sondern ja auch beispielsweise vor Gericht, wo sich dann die Öffentlichkeit häufig fragt, ist da, hat da ein Deal stattgefunden? Was hat der Mensch zugesagt gekriegt dafür, dass er irgendwie jemand anders verraten hat oder so? Das wird ja auch sehr vertraulich behandelt und das hat seine Geschichte, weil man sonst diese Deals nicht machen könnte und man dann nicht an Informationen über andere Verbrecher kommen würde. Vertraulichkeit ist manchmal wichtig, aber die Öffentlichkeit wird immer ein Interesse haben, das aufzudecken, weil sie ja nie wissen, was dahinter verschlossenen Türen passiert. Also das ist ein ständiger Aushandlungsprozess zwischen Journalismus und politischen Eliten und Gerichten vielleicht sogar.
Transparenz in und durch Berichterstattung in den Medien bedeutet also oft, Missstände aufzudecken. Was uns die Möglichkeit gibt, mündige Wahlentscheidungen zu treffen und auch so einen Elitenaustausch zu gewährleisten. Professor Alders hat es schon angesprochen, so wichtig Transparenz ist, manchmal braucht es auch Vertraulichkeit. Etwa im Recht, wie Professor Dr. Till Zimmermann erklärt. Der Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Strafprozessrecht findet sogar, dass totale Transparenz ein Mittel der Verschleierung sein kann. Er ist selber im Beirat von Transparency International und sieht trotzdem oder deshalb in Transparenz durchaus nicht nur Vorteile.
Der Begriff der Transparenz ist bei uns so, sind so ein zweischneidiges Schwert, will ich mal sagen. Zum einen ist das Wirtschaftsstrafrecht ein Gebiet, auf dem ich mich viel beschäftige. Ich bin etwa im Beirat von Transparency International Deutschland, weil ich mich mit Korruptionsstrafrecht beschäftige. Da ist nach der Vorstellung von Transparency International ist Transparenz etwas Gutes. Das ist etwas, das wir herstellen müssen, um bestimmte Formen der Kriminalität wirksam zu bekämpfen oder zu verhindern. Insoweit ist Transparenz was Gutes, was Erstrebenswertes. Auf der anderen Seite bin ich auch gleichzeitig Strafprozessrechtler. Also ich interessiere mich mit Fragen, wie funktioniert ein Ermittlungsverfahren? Und da haben wir so als Maxime, dass die Wahrheit nicht um jeden Preis ermittelt werden darf. Auch wenn wir die Wahrheit finden wollen. Und der gläserne Mensch, das ist eine Figur, die bei uns eine Horrorgestalt ist. Ja, also eine durchsichtige Person wollen wir nicht. Deswegen haben wir das Verbot der Vorratsdatenspeicherung beispielsweise. Also, was ich damit sagen will, Transparenz hat was Gutes und hat was Schlechtes in meinem Wissenschaftsbereich.
Wie ist es zum Beispiel bei so Deals, die ja bei Gericht auch mal geschlossen werden? Die sollen ja wahrscheinlich in ihren Einzelheiten eben nicht bekannt werden, oder?
Doch, das sollen sie. Also, ob diese Deals, das hat ja so ein bisschen was vom Handel mit Gerechtigkeit, das ist sowas per se irgendwie Anrüchiges. Trotzdem ist das immer praktiziert worden. Und die Wissenschaftler haben gesagt, das darf man doch gar nicht. Und dann haben irgendwann die Gerichte, die Obergerichte gesagt, ja, da kommen wir nicht wieder von weg, das machen wir. Aber um dem Ganzen so den Anschein des Legitimen zu geben, muss es vollständig transparent sein. Das heißt, über einen Deal im Strafverfahren muss, damit der rechtsgültig ist, muss in allen Details Auskunft gegeben werden und man muss das im Gerichtssaal sagen, als Zuschauer im Gerichtssaal nachvollziehen können und es muss auch im Protokoll und im Urteil nachher nachlesbar sein, wie genau der Deal ausgesehen hat.
Das heißt, Deals sind vollständig transparent, da ist nichts im Hinterzimmer.
In der Theorie, ja.
Genau. Ah, okay, aber genau. Sie lächeln.
Das heißt, dann würden wir auch gar nicht vom Deal sprechen, sondern von einer Verständigung. Ja, das ist sozusagen was Gutes, was Gesetzmäßiges. Und der Deal, das ist tatsächlich diese schmuddelige Hinterzimmerabsprache, die rechtswidrig ist, die nicht sein darf. Mhm. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen gelächelt, weil es gibt empirische Untersuchungen dazu, die übrigens hier in Düsseldorf durchgeführt worden sind, also von Professoren in Düsseldorf, aber bezogen auf das ganze Bundesgebiet, dass solche Hinterzimmerdeals gang und gäbe sind. Das ist ständige Praxis. Also sie kommen vor, man sieht sie nur nicht.
Damit sind sie ja nicht automatisch schlecht.
Sie sind jedenfalls gesetzeswidrig und damit natürlich nach unseren Maßstäben falsch und schlecht.
Ja, jetzt habe ich oft den Eindruck, dass diese Forderung nach Transparenz auch suggeriert, dass alle den Vorgang verstehen können, wenn sie nur genug darüber wissen.
Bestimmte Vorgänge, also auch juristisch relevante Vorgänge, meistens wenn es um die Wirtschaft geht und viel Geld und viele Bilanzen und viel Papier, die versteht man gar nicht mehr, wenn man sich das alles angucken will oder muss. Das kann man zum Beispiel im Strafprozess beobachten, wenn es um, nehmen wir einen Cum-Ex-Prozess, ja, wo ellenlange Vorgänge in die Verhandlung eingeführt werden müssen, irgendwelche Transaktionen, die stattgefunden haben, dann müssen sie im Zweifel im Prozess das alles vorlesen, damit das alle nachvollziehen können. So ist das im Strafprozess. Da kann man nicht einfach sagen, es steht ja irgendwo in den Akten und gut ist. Sondern im Grundsatz muss man das alles vorlesen. Hören Sie sich das mal alles an. Ja, da schlafen Sie ein, das versteht kein Mensch mehr. Selbst die Laienrichter können da eigentlich gar nicht mehr mitkommen. Also das kann auch ein Problem sein.
Ja, aber das ist ja jetzt der Fall vor Gericht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Bilanzen öffentlich legt oder zum Beispiel das so ein Lobby Register im Bundestag, das umfasst ja unendlich viele Adressen und Namen und Daten. Das suggeriert zwar, dass es alles offen ist, aber das ist doch für den normalen Bürger kaum zu verstehen, oder?
Da haben Sie recht, das ist in einigen Fällen so. Und es gibt tatsächlich so ein Mittel der Verschleierung tatsächlich, ist die totale Transparenz. Das klingt jetzt so ein bisschen paradox, ja. Aber ich kann die Leute einfach zuspammen mit Informationen und den eigentlich interessanten Kern, den findet man dann gar nicht mehr. Interessant sind und möglicherweise wirksam sind Transparenzregeln in dem komplizierten Bereich, wo es keine Entscheidung gibt, die per se richtig oder falsch sind, sondern wo es einen großen Beurteilungsspielraum gibt. Das ist insbesondere die Politik. Ja, welche Entscheidung etwa von einer Bundestagsabgeordneten richtig oder falsch ist, ist eine Frage der politischen Anschauung. Wenn ich aber weiß, dass eine Bundestagsabgeordnete sich immer sehr für die Interessen, sagen wir mal, der Autoindustrie einsetzt, und dann kann ich feststellen, wo kriegt eigentlich ihre Partei immer die Spenden her? Wie füllt sie ihre Wahlkampfkasse? Und ich kann dann feststellen, das ist immer die Autoindustrie. Dann treffe ich vielleicht eine andere Wahlentscheidung nachher. Also wenn ich einfach weiß, wie vielleicht ein Entscheidungsträger motiviert ist, wo der seine monetären Anreize herbekommt. Und da ist vielleicht eine Transparenzpflicht ein ganz probates Mittel.
Kann man abschätzen, wie viel Kosten Transparenz verursacht und wie ihr Gewinn ist?
Das ist eine Frage, die man sich auch stellen muss. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel aus der Geldwäschebekämpfung geben. Die Vorstellung bei der Geldwäsche ist die, wir machen alle Finanzvorgänge transparent und dann finden wir alle, die mit schmutzigem Geld unterwegs sind und können die aus dem Verkehr ziehen. Das ist die Idee dahinter. Deswegen können Sie keine Immobilien mehr in Cash kaufen oder keine Sachen mehr als 10.000 Euro bar bezahlen. Das führt in der Praxis dazu, dass alle Unternehmen einen riesigen Aufwand betreiben müssen, um Geldwäscheprävention durchzuführen. Wenn Sie jetzt mal die Zahlen dagegen halten, wie viele Ermittlungsverfahren haben wir eigentlich wegen Geldwäsche und wie viele Verurteilungen haben wir eigentlich wegen Geldwäsche, dann kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass hier ein krasses Missverhältnis herrscht. Also die Wirtschaft wird gezwungen, Milliarden zu investieren für 8.000 Fälle im Jahr und da geht es auch immer nur um kleine Fische. Das ist offensichtlich unverhältnismäßig, hier ist die Transparenz sehr, sehr teuer bezahlt.
Zu viel Transparenz kann also auch das Gegenteil erzeugen. Und der freie Blick und die unangenehme Beobachtung liegen manchmal ganz eng beieinander. Und damit sind wir am Ende unserer Folge über die Transparenz. In 2 Wochen nehmen wir uns dann ein ganz großes Thema vor. Es geht um die Zeit. Und, Spoiler-Alarm, es gilt, ein tolles altes Konzept kennenzulernen, die Lichtstunde. Für mich genau die richtige Idee für den Sommer. Hören Sie in der nächsten Folge selbst, was dahinter steckt.